Breitbandbesprechung.
I will bet you $100.
Ich wette $100, dass wir nie Maschinen bekommen, die intelligenter sind als wir, wenn wir versuchen, sie zu konstruieren. Wir bekommen sie nur, irgendwann in der Zukunft, wenn wir sie sich entwickeln lassen. Und Open Source ist die einzige Möglichkeit, Software zu entwickeln, die komplizierter ist als man selbst.
Der Mann, der das gesagt hat, hat die Entwicklung eines Open-Source-Produkts zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Vor 25 Jahren wollte Linus Torvalds eigentlich nur ein kleines Programm schreiben, um die Fähigkeiten eines damals weit verbreiteten Prozessors auszutesten.
Am 25. August schickte er eine Mail an eine Newsgroup, in der er schrieb, dass er an einem Betriebssystem zu Testzwecken arbeitete. Zitat: Nur so als Hobby, wird nicht groß und professionell wie GNU, schrieb er damals. GNU war damals ein Vorzeigeprojekt für ein Betriebssystem für Open-Source. Source-Software, das aber bis jetzt zum größten Teil theoretisch geblieben ist.
Linux aber hat sich in den letzten 25 Jahren in der ganzen Welt verbreitet. Als End-User sehen wir es zwar nicht und die meisten von uns kennen nur Windows oder Apples Betriebssystem OS X, aber Linux steckt in vielen Maschinen und Geräten und ist das Betriebssystem der Wahl, wenn es um Server geht.
Wie sich Linux in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, ob es eine Erfolgsstory nun war oder nicht, darüber wollen wir jetzt mit Jürgen Kuri sprechen. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Computermagazins CT und des IT Online-Nachrichtendienstes Heise Online. Herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo, grüß euch.
Hallo. So, nochmal für die sozusagen Leute, die es gar nicht wissen, wo steckt denn eigentlich Linux überall drin und wie viele Linux gibt es eigentlich?
Na, die einfache Frage wäre, wo steckt es eigentlich nicht drin? Man kann sagen, gut, in Desktop-PCs steckt es in der Regel nicht drin, dann steckt es bei Apple, steckt es nicht drin, obwohl Apple ja ein System benutzt, das so ähnlich ist wie Linux. Sieht man nur nicht. Also, wenn ich ein Smartphone, Android-Smartphone benutze, habe ich ein Linux. Wenn ich einen Router zu Hause anschließe, habe ich ein Linux. Wenn ich ins Auto steige und das Navi anmache, habe ich meistens ein Linux. Das heißt, Linux hat sich auf diversen Plattformen einfach als der Standard rausgestellt, auf den alle setzen. Und das dann auch wiederum die Entwicklung weiter treibt, weil wenn es so viel eingesetzt wird, geht das wieder zurück in die Entwicklung, kann man wieder auf anderen Systemen einsetzen. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, wo ich nicht mit Linux konfrontiert wäre. Ich merke es als Anwender bloß nicht.
Das wollte ich sagen. Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Sie sind ja jetzt mit CT und auch mit heise.de auf der IFA in Berlin auf der Internationalen Funkausstellung unterwegs. Spielt da Linux irgendeine Rolle? Wird darüber gesprochen?
Es kommt darauf an, wie man guckt. Entweder überhaupt keine. Oder es ist das beherrschende System auf der Messe. Das ist wieder diese Geschichte. Ich als Anwender, wenn ich mir den Fernseher angucke oder die Router werden da vorgestellt oder auch vernetzte Haushaltsgeräte oder was auch immer, dann gucke ich ja nicht auf das System, was dahinter steht. Das heißt, ich kriege es überhaupt nicht mit. Das heißt, eigentlich kann ich auf die IFA gehen und mir überhaupt keine Gedanken über Linux oder ähnliche Sachen machen. Wenn ich jetzt genauer hingucke, wie werden denn die Systeme betrieben? Was steckt da drin? Wie laufen sie überhaupt? Dann entdecke ich dann nämlich das Linux. Es läuft im Prinzip auf jedem Gerät, das wir auf der Messe zu sehen kriegen.
Jetzt ist ja einer der Grundgedanken hinter Linux das Open-Source-Prinzip. Das heißt, der Quellcode des Programms wird veröffentlicht, jeder kann ihn einsehen und kann sogar daran arbeiten, was dazu geführt hat, dass unzählige Entwickler jetzt an Linux und den verschiedenen Varianten da herumprogrammieren. Ist jetzt dieses Open-Source-Prinzip, hat das auf unsere digitale Entwicklung noch einen größeren Einfluss? Ist das quasi eine Kulturtechnik geworden?
Kann man so sagen, ja. Es ist auf jeden Fall ein Grundprinzip geworden von Softwareentwicklung, das sich als sehr stabil und als sehr zukunftsweisend erwiesen hat. Es können eben eine große Community dran arbeiten, die sich dann allerdings auch immer wieder ein bisschen professionalisieren muss, damit es tatsächlich Hand und Fuß bekommt. Aber es ist so dieses Prinzip, wenn man reingucken kann, dann kann man sich sicher sein, was passiert. Das heißt, ich weiß, welche Fehler unter Umständen auftauchen können oder kann die sehr schnell ausmerzen. Ich weiß, dass da kein Schindluder getrieben wird. Ich kann beliebige Änderungen machen, dass ich mit einem geschlossenen System, wo ich nur den Binärcode kriege, ja nicht machen kann. Deswegen kann ich es auch einfach auf unterschiedlichste Systeme anpassen. Das ist jetzt vielleicht für den Privatmenschen nicht so das Entscheidende, aber es ist natürlich entscheidend für die Entwicklung der Industrie, weswegen sich dann auch dieses System auf so völlig unterschiedlichen Plattformen durchsetzen konnte.
Wir haben ja in dem O-Ton von Linus Torvalds gerade gehört, dass Open Source der einzige Weg sei, sagt er, wirklich komplexe Systeme zu entwickeln, vielleicht sogar künstliche Intelligenz. Ist dieses Versprechen eigentlich eingelöst worden?
Ja, das mit der künstlichen Intelligenz ist immer so eine Sache. Es ist natürlich so, dass ich, wenn ich sowas wie tatsächlich eine denkende Maschine entwickeln will, dann brauche ich, kann ich das nicht alleine zu Hause in meinem stillen Kämmerlein machen. Das heißt, es sind sehr viele gemeinsame Anstrengungen notwendig, um sowas zu machen, dann auch eine Software tatsächlich zu entwickeln, die sich selbst weiterentwickeln kann. Google ist da zum Beispiel ja mit seinem Go-Programm relativ weit. Die Leute wissen nicht, die Entwickler wissen selber nicht mehr, wie dieses Programm eigentlich funktioniert, weil es sich selbst optimiert hat. Das kann ich natürlich mit einem geschlossenen System machen, aber dann bin ich immer auf mich selbst zurückgewiesen und kann nicht eben auch von dem Wissen, das andere auch in ihrer Softwareentwicklung schon geschaffen haben, profitieren. Von daher hat Torvalds natürlich schon recht, dass er sagt, das wird wahrscheinlich der Weg sein. Was dann letztlich dabei rauskommt, das wissen wir heute noch lange nicht.
Das andere Versprechen, das mit Open Source und Linux auch immer verbunden wird, ist ja, Open Source schafft auch irgendwie Sicherheit. Jetzt ist ja so, Linux oder Linux-Varianten werden auf sehr vielen Webservern eingesetzt und da gibt es auch immer wieder Fehler. Ein ganz prominentes Beispiel war der Heartbleed-Fehler, der ja dazu geführt hat, dass man eigentlich verschlüsselte Datenverbindungen auslösen konnte. Wie muss man das jetzt sehen? Ist das sozusagen die Einlösung des Versprechens, dass gesagt wird, okay, wir haben diesen Fehler gefunden? Oder ist es eigentlich so, dass man sagt, naja, theoretisch kann jeder den Fehler finden, aber es macht eigentlich gar keiner und dann haben es die Bösen einfacher, weil sie sozusagen schön das Material haben, um sich rauszuarbeiten, wo sie angreifen können?
Ja, das mit der Sicherheit ist so eine Sache. Natürlich ist es richtig, dass theoretisch, dadurch, dass der Code offen liegt, es einfacher ist, Fehler zu finden oder zumindest einfacher, sie zu fixen. Nun hat Linux alleine hat im Moment schon über 22 Millionen Zeilen Quellcode. Da jetzt irgendeinen versteckten Fehler zu finden, der einem nicht durch irgendein Verhalten im System auffällt, das ist extrem schwierig. Das heißt, es hat natürlich auch mit der Komplexität des Systems, den es inzwischen angenommen hat, zu tun, dass jetzt nicht sofort alle Fehler gefunden werden. Keine Software ist fehlerfrei. Auch Linux ist nicht fehlerfrei. Es gibt in Linux garantiert, da wette ich jetzt um alles, was mir lieb und teuer ist, immer noch Fehler, die auch gefährlich sein können, die nur noch nicht entdeckt worden sind. Das Versprechen dahinter ist dann natürlich, es wird schnell gefixt. Weil der Code offen ist, kann jeder schnell einen Fix machen. Das ist natürlich dann auch wieder problematisch, wenn das System so komplex ist, weil man kann nicht einfach irgendeinen Fix nehmen, denn irgendjemand, den man nicht kennt, und dann da reinbauen. Wer weiß, was dann dabei rauskommt, welche Quereffekte das noch hat und so weiter. Das heißt, allein an der Komplexität des Systems scheitert natürlich, dass diese Software noch viel schneller sicher gemacht wird. Das grundsätzliche Versprechen ist richtig, aber es ist natürlich immer ein Problem, das dann auch so in der Realität einzulösen.
Was ich mich frage, mal was ganz anderes, warum ist eigentlich der Erfolg auf dem Desktop-PC ausgeblieben? Ich weiß, Markus, du hattest vorhin schon angedeutet, dass du da Riesenprobleme hattest. Ich würde es wahrscheinlich gerne erst probieren. Aber warum ist das eigentlich nicht erfolgreich geworden?
Na, also gibt es unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie man fragt. Wenn man die Linuxer fragt, dann liegt es daran, dass bei jedem PC, den man kauft, und kein Mensch oder die wenigsten Menschen basteln ja ihren PC heute noch selber zusammen und kaufen dann ein Betriebssystem, wenn ich in den Supermarkt gehe oder in Mediamarkt gehe oder sonst wohin, und einen PC kaufe, dann ist da Windows vorinstalliert. Das ist natürlich ein Effekt, den der Bequemlichkeit des Menschen entgegenkommt, zu sagen, ja gut, jetzt habe ich ein System und ich zahle eigentlich zumindest offiziell dafür nichts, dann bleibe ich natürlich auch dabei. In Wirklichkeit ist die Antwort, glaube ich, etwas komplizierter, weil das System selber hat es am Anfang den Leuten nicht einfach gemacht, es zu installieren und dann auch zu benutzen. Das System selbst schon mal. Und dann war natürlich das Problem der Anwendung, dass am Anfang so die gewohnten Anwendungen, die man als PC-Nutzer so benutzt hat, bis hin zu professionellen Anwendungen wie Photoshop oder so, einfach gefehlt haben oder Alternativen dazu gefehlt haben. Und das hat natürlich am Anfang so verhindert, dass sich das wirklich durchsetzt. Und das hat Linux dann nie wieder richtig aufgeholt.
Jetzt ist ja so, auf Smartphones könnte man sagen, ist das eine richtige Erfolgsgeschichte. Das am weitest verbreitetste Betriebssystem für Smartphones ist dann Linux. Aber niemand weiß es. Android basiert ja auf Linux. Wie muss man das jetzt sehen? Profitiert Linux auch von dem Erfolg, den Android hat? Oder ist es eigentlich so, dass nur Android von Linux profitiert und quasi diese Grundlagenarbeit genommen hat, aber jetzt seine so eigene Marke ist, dass mit Linux eigentlich nichts mehr zu tun hat?
Nun, da gehen ja auch immer wieder Entwicklungen zurück. Also das hängt auch immer wieder mit den Lizenzen zusammen. Wenn ich Linux einsetze, muss ich ja die Erweiterung, die ich mache, auch wieder zurückgeben und Ähnliches. Das heißt, Linux profitiert natürlich auch immer von solchen Entwicklungen, die Firmen mit Linux machen, die dann wieder zurück in das eigentliche System fließen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn so Firmen wie Google, inzwischen sogar Microsoft oder andere daran arbeiten, die entdecken natürlich auch immer wieder Probleme im Grundsystem. Das heißt, es ist dann in dem Moment tatsächlich eine Situation, wo beide profitieren. Also Google mit seinem Android und dann wiederum Linux deswegen, weil Android so erfolgreich ist und deswegen natürlich auch viele Probleme dann sehr schnell auftauchen und korrigiert werden können.
Wir reden mit Jürgen Kuri von CT über 25 Jahre Linux. Und wenn man sich mit der Szene nicht so beschäftigt, dann kennt man eigentlich nur den Namen von Linus Torvalds. Wie sehr hat der Linux eigentlich geprägt? Welche Rolle spielt er heute noch? Oder gibt es da schon eine viel wichtigere Gemeinde dahinter?
Also es gibt natürlich eine relativ große Entwicklergemeinde. Es gibt auch inzwischen mehrere, so, wie soll man es nennen, Führungspersönlichkeiten, die da mit am Kernel arbeiten, von denen der normale Anwender meistens nichts mitkriegt. Aber Linus Torvalds ist schon immer noch die bestimmende Persönlichkeit. Er ist auch derjenige, der im Prinzip dafür bezahlt wird, Linux weiterzuentwickeln beziehungsweise die Weiterentwicklung von Linux zu verwalten. Und das ist im Prinzip seine Lebensaufgabe. Insofern ist er natürlich schon immer noch die bestimmende Person. Er ist auch immer noch derjenige, der letztlich das Sagen hat, wie es weitergeht mit dem Grundsystem.
Dann noch ganz zum Schluss eine ganz kurze Frage noch. Wie wird die Zukunft aussehen? Also was sozusagen, was wird das Bahnbrechende, was als nächstes passiert bei Linux?
Also ich glaube, es gibt bei Linux im Moment keine Entwicklung, wo ich sagen würde, das sind jetzt so die Sensationen, die uns erwarten. Also ich denke auch, dass tatsächlich diese Entwicklungen in selbstlernende Algorithmen, in maschinelles Lernen, in künstliche Intelligenz, die im Prinzip sich selbst programmiert, die entscheidenden Entwicklungen sind, die uns bevorstehen, auch für die ganz allgemein für die Anwendungen, die auf uns zukommen. Und da wird Linux eine entscheidende Rolle spielen. Definitiv. Und da wird kein Mensch dran vorbeikommen, aber es wird niemand mehr merken.
Also es werden mindestens weitere 25 Jahre, sagt man ja immer so schön bei Geburtstag. Wir sprachen über 25 Jahre Linux mit Jürgen Kuri vom Computermagazin CT. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke euch.